Dadurch Amor. Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Matthias.
Ja, wir hatten uns einen ganzen Monat Auszeit genommen für den Podcast, weil erst ich im Urlaub war, dann du im Urlaub warst. Jetzt sind wir beide zurück und ich glaube, das ist dann auch ganz wichtig für unsere Zuhörer, dass wir gleich mit einem Hochkaräter starten in den Herbst. Und was bietet sich da mehr an als die Bundestagswahl? Und wir haben uns einen, also ich würde sagen, mehr als kompetenten Gesprächspartner geholt. Es ist Professor Manfred Göllner. Er ist Soziologe, Sozialpsychologe und Betriebswirt. Aber was noch viel wichtiger ist, er ist Gründer und Geschäftsführer des Forsa-Instituts. Und das Forsa-Institut ist sicherlich nicht zuletzt in diesen Wochen in vieler Munde und wird auch ganz, ganz häufig zitiert, nämlich mit den Meinungsumfragen zu der Bundestagswahl. Und wir freuen uns natürlich, dass er heute die Zeit gefunden hat, weil ich denke, er ist im Moment wirklich ein sehr gefragter Gesprächsgast. Und ich stelle gleich meine erste Frage. Herr Professor Göllner, ist Olaf Scholz unser nächster Bundeskanzler? Steht es schon fest?
Naja, fest steht es erst am Wahlabend, wenn alle Wähler sich entschieden haben. Das sollte man auch aus Respekt vor dem Souverän, dem Wähler, akzeptieren. Es werden ja viele vor dem Wahlsonntag ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Diesmal, es wird ein sehr hoher Anteil sein. Und in Bayern hat man ja schon immer überproportional hohe Briefwahlanteile. Das wird jetzt noch höher gehen. Ich denke, dass weit über die Hälfte der Bayern am 26. September ihre Stimme schon abgegeben haben. Aber wie gesagt, die Entscheidung fällt dann erst am, ob es rechnerisch möglich ist. Das muss man ja doch auch noch einschränkend sagen am Wahlabend. Wobei ja dann wirklich auch die Mandatszahl erst sehr spät feststeht, auch mit dem Vorliegen des Endergebnisses, wenn die Stimmen ausgezählt sind und der Bundeswahlleiter die Stimmenanteile bekannt geben kann, ist ja die Mandatsberechnung noch nicht fertig. Das ist ja so ein hirnrissiges System, was wir haben, um die Mandate zu berechnen, dass da ganze Heerscharen von Computern mehrere Stunden rechnen müssen, um festzustellen, wie sieht die Mandatszahl aus. Und dann wissen wir erst, ob es eine rechnerische Möglichkeit gibt für welche Koalition. Und dann hängt es ja nochmal von den Verhandlungen ab. Wir haben ja diesmal doch sehr viele, wenn die Umfragen so in etwa das Wahlergebnis abbilden würden, sehr viele Koalitionsoptionen, die bisher ja in der Wahlgeschichte der Bundesrepublik so noch nie da waren. Also ich fürchte, dass wir auch am 27. nicht wissen, ob dann Olaf Scholz wirklich Kanzler wird oder wie lange der Prozess dauert, bis eine neue Bundesregierung gebildet ist.
Da haben Sie garantiert recht, Herr Professor Göllner, aber Sie haben sich jetzt sehr diplomatisch, ich will nicht sagen, um die Antwort gedrückt, das tun Sie eigentlich nie, aber Fakt ist doch, dass die Demoskopen, Ihr Institut eingeschlossen, den Menschen im Lande spiegeln, Olaf Scholz hat die Nase vorn, sowohl bei dieser Frage, die es ja gar nicht gibt, wen würdest du dir selbst als Kanzler vorstellen, darüber kann der Wähler ja gar nicht entscheiden, aber da liegt Olaf Scholz natürlich signifikant vor seinen Kontrahentinnen, der Frau Baerbock und dem Herrn Laschet, aber auch in der Parteienpräferenz hat die SPD ja, wie ich finde, einen extrem bemerkenswerten Lauf hingelegt. Ich hatte, sage ich Ihnen ganz offen, diese Partei vor einem halben Jahr mehr oder weniger abgeschrieben, wenn es um Regierungsbeteiligungsoptionen ging und wenn es um die Kanzlerfrage ging, gleich dreimal. Wie ist es denn zu erklären? Sie haben ja neben den Ergebnissen der Befragungen auch Analyse-Tools. Warum ist die SPD plötzlich so schick und so in?
Ich glaube, der Schub, den die SPD jetzt in der letzten Zeit bekommen hat, in relativ kurzer Zeit, ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass frühere Wähler der Union, also Wähler, die 2017 CDU oder CSU gewählt haben, jetzt zur SPD wechseln aus Frust über die Nominierung von Herrn Laschet als zum Kanzlerkandidaten und als Frust über das schwache Erscheinungsbild. Und dann hat da Scholz ja ganz als ganz sympathisch gilt, auch als kompetent gilt. Dann denkt man dann lieber eine von Scholz geführte Regierung als von Baerbock. Und wir haben ja diese Abwanderung von der Union schon länger beobachtet, aber bisher war es so, dass die Abwanderer zu den Grünen und zur FDP gingen. Wir haben das ja beispielsweise auch bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg schon beobachten können, als die Union ein personales Angebot gemacht hat, was als Zumutung empfunden wurde. Da sind viele CDU-Wähler von 2017 zu den Grünen gewandert und die aber auch gegen die Grünen Vorbehalte, die sind zur FDP gewandert, sodass die FDP auch in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl ein außergewöhnlich gutes Ergebnis hatte. Das Gleiche sehen wir auf Bundesebene nach der Nominierung von Herrn Laschet, wo ganz viele CDU-Anhänger eben zu den Grünen oder die auch bei Vorbehalten zu den Grünen zur FDP gewandert sind. Dann hat Baerbock die vielen Fehler gemacht und dann sind manche der zu den Grünen gewanderten CDU-Wähler wieder reumütig zurückgekehrt. Es gab so eine Art Laschet-Gewöhnungseffekt und hat dann gesagt, gut, die Baerbock, das wäre, die wollen wir nun auch nicht. Also dann nehmen wir den Laschet in Kauf. Dann kamen seine schwachen Auftritte während der Hochwasserkatastrophe. Das war nicht nur der Lacher, der war natürlich auch noch ein Mosaiksteinchen, aber der gesamte Auftritt wurde als zu lasch, ich sage das mal ein bisschen flapsig, empfunden. Und da sind die ganzen Vorbehalte gegen Laschet wieder aktiviert worden. Und dann gab es eben jetzt Wanderungen von der CDU. Und das ist eben das Neue zur SPD. Und das erklärt, warum die SPD jetzt über der 20%-Marke liegt oder sogar in Richtung 25% geht.
Das ist sehr spannend. Da würde ich mal eine Nachfrage erlauben. Sie haben das am Beginn Ihrer Antwort angedeutet. Es hat viel damit zu tun, dass Laschet der Kandidat der Union wurde, nicht Markus Söder. Sie wissen, dass wir hier sozusagen aus Nürnberg senden, der Heimatstadt Markus Söder. Wir haben mit ihm natürlich auch regelmäßig Kontakt. Und ich glaube schon, dass es ihm nach wie vor, auch wenn er es anders formuliert, anzumerken ist, dass er in gewisser Hinsicht einen großen Frust schiebt, sich nicht durchgesetzt zu haben gegen Laschet, weil er ja auch immer argumentiert, ich wäre wohl der Bessere gewesen. Ist es aus Ihrer Sicht, das ist eine hypothetische Frage, wir wissen es ja nicht, aus der Perspektive der Meinungsforschung, glauben Sie, dass die Union mit einem Markus Söder anstatt eines Armin Laschet heute anders dastünde?
Wir wissen ja aus der Zeit vor der Nominierung, dass die große Mehrheit der Wahlberechtigten, die große Mehrheit auch der CDU-Wähler von 2017 und auch der Anhänger, die jetzt aktuell die CDU wählen wollten oder CSU und selbst die CDU-Mitglieder, das muss man sich nochmal vor Augen halten, selbst die CDU-Mitglieder in großer Mehrheit Söder als Kanzlerkandidaten wollten. Nur ein Viertel der CDU-Mitglieder hatte gesagt, wir haben die ja auch vor der Nominierung gefragt, sie möchten Armin Laschet als gemeinsamen Kanzlerkandidaten haben. Und das ist das eine, dass hier wirklich der Frust sehr groß war, dass derjenige der beiden Kandidaten, der von der Mehrheit gewollt worden ist, nicht zum Zuge kam. Und wir haben dann ja auch immer untersucht, würde man die Union wählen, wenn Söder Kanzlerkandidat wäre. Und da können wir feststellen, dass fast ein Viertel der Wähler der anderen Parteien, also die nicht der CDU oder CSU ihre Stimme geben würden, sagen, wenn Söder Kanzlerkandidat wäre, dann würden wir uns vorstellen können, die Union zu wählen. Und wenn das nur die Hälfte täte, dann käme die Union glatt über 30% und dann würden wir die Frage gar nicht diskutieren, wer Kanzler werden könnte, dann wäre die Frage entschieden. Und wir sehen ja auch, wir haben ja die hypothetische Frage angedeutet, die wir immer stellen nach der Kanzlerpräferenz. Das ist eine zwar hypothetische Frage, aber für mich ist das immer der härteste Indikator für die Popularität der Spitzenkandidaten. Deswegen stelle ich sie seit vielen, vielen Jahren immer regelmäßig. Und wir fragen jetzt ja auch, wenn der Söder jetzt Kanzlerkandidat wäre, wie würdet ihr euch dann entscheiden zwischen Söder, Baerbock und Scholz? Und dann sehen wir, dass Söder immer 38, fast 40% bekäme und nicht nur 9 oder 10, wie jetzt Laschet. In Bayern käme auf über 50%. Und der Wert von Scholz würde deutlich zurückfallen auf etwas über 20% und Baerbock bleibt bei 15%. Also wir haben alle Indikatoren, die darauf hindeuten, dass Söder tatsächlich ein Garant für einen Sieg gewesen wäre und dass Laschet eben die Gefahr birgt der Niederlage.
Jetzt Es ist ja sozusagen, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen für die CDU, CSU, kann man sagen. Das ist ja nicht mehr umkehrbar. Aber trotzdem würde ich schon mal kurz nachhaken wollen. Also die CDU, CSU war so ungefähr bei 35% gestanden und jetzt nach ihrer letzten Forsa-Umfrage ist sie zum ersten Mal unter 20%. Das ist ja wirklich ein regelrechter Absturz. Anders kann man das nicht formulieren. Extrem dramatisch, also Verabschiedung einer weiteren Volkspartei. Liegt es wirklich nur an dieser Wahl des Kanzlerkandidaten? Also Sie sind ja auch dafür bekannt, dass Sie auch die SPD in der Vergangenheit des Öfteren scharf kritisiert haben aufgrund der Person, die die SPD aufgestellt hat. Kann das wirklich ausmachen, dass eine Partei 15 bis 18, 20% ihrer Wähler verliert, nur weil sie den falschen Kandidaten auf den falschen Kandidaten setzt?
Ich würde sagen, dass das in der Tat im Wesentlichen an der Person des Kanzlerkandidaten liegt. Wir wissen ja, dass die Personen schon immer sehr entscheidend waren. Es gibt zwar auch Politikwissenschaftler und Intellektuelle und Kulturkritiker, die sagen, nein, Personen spielen keine Rolle. Die Menschen entscheiden nur nach Sachfragen und lesen brav die Wahlprogramme und Kandidaten spielen keine Rolle. Das halte ich für Unfug. Immer auch mal zurückdenken, ohne Adenauer wäre die Union ja gar nicht so stark geworden. Das war ein regelrechter Adenauer-Sog, das waren Personenwahlen immer gewesen. Das hat sich nicht geändert. Und wenn wir nochmal an das Jahr 2020 denken, an den Beginn der Corona-Pandemie, wo die Union ja sogar fast 40% bekommen hat, da sieht man, dass das Potenzial für die Partei vorhanden ist. Und vorhanden war und auch nach wie vor vorhanden ist. Viele würden ja gerne die Union wählen, aber sie sagen, mit Laschet kann ich das nicht machen. Und auch da wieder die Parallele zu Baden-Württemberg. Auch da profitiert Kretschmann ja davon, dass die CDU in Baden-Württemberg schon bei der vorletzten Landtagswahl jemanden aufgestellt hat, der, wie ich schon angedeutet habe, als Zumutung empfunden wurde und Frau Eisenmann jetzt ebenfalls. Und mit Laschet ist es auch so. Laschet hat so Vertrauen verloren, auch in der ersten Phase der Pandemie, wo ja die Politik an sich generell Vertrauen gewonnen hat, wo die Werte für Merkel in nochmal ungeahnt Höhen stiegen, wo Söder zugenommen hat, der ja nun auch von sehr niedrigen Werten, als er Nachfolger von Seehofer wurde, sowohl in Bayern, aber auch bundesweit kam. Der ist noch hochgeschnellt in der Corona-Pandemie. Spahn ging nach oben. Das hat sich zwar dann inzwischen geändert. Und nur Laschet ging nach unten, weil er hier auch in der ersten Phase der Pandemie laviert hat, keinen klaren Kurs gefahren hat. Das hat sich dann immer wiederholt. Und ich glaube, das ist wirklich der Hauptpunkt. Auch wenn wir diejenigen, die CDU gewählt haben 2017, heute nicht mehr CDU wählen wollen oder CSU fragen, warum, dann ist die große Mehrheit, die sagt, wegen Laschet können wir die Union nicht mehr wählen.
Aber ist es dann nicht ein bisschen zumindest die Pervertierung unseres Wahlsystems? Eigentlich ist ja diese Republik so darauf angelegt, von dieser Personalisierung wegzukommen. Den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin wählt der Bundestag. Wir wählen Parteien. Was Sie gerade beschrieben haben, zeigt ja, finde ich, sehr, sehr anschaulich. Und ich gebe Ihnen da vollkommen recht in der Beobachtung, dass die Sachthemen, und da hätten wir ja nun mal mehr als genug, vom Klimaschutz über Sozialpolitik bis hin zu vielen, vielen anderen Themen, ja eigentlich in diesem Wahlkampf keine Relevanz haben. Auch ein bisschen an die eigene Nase als Medienmensch gefasst. Auch wir berichten ja vor allem über diese Personen. Wir haben natürlich auch unsere programmatischen Aspekte. Aber wenn Sie das so auf die lange Linie in der Bundesrepublik sich vor Augen halten, sagen Sie, eigentlich war das schon immer so, schon bei Adenauer war es so. Also ist jetzt nichts, was uns sozusagen in Besorgnis stürzen müsste, die Phase, dass man sich auf Sachthemen orientiert, die gibt es dann quasi gar nicht in der Bundespolitik.
Nein, ich würde das nicht so negativ sehen. Die Personen stehen ja für etwas und sie geben ja auch der Partei, die sie repräsentieren, ein Profil. Und dann entscheidet man, kann man eine Partei wählen mit einem bestimmten Kandidatin oder einer Kandidatin, die aber auch dann in der Lage ist, die Probleme, die anstehen, zu lösen. Also ich glaube, es ist ja der Kandidat und die Kandidatin stehen für etwas und das ist eben keine reine Personenwahl, sondern die Kombination aus Kandidat plus die Partei, die er repräsentiert. Und das Interesse auch für Sachfragen ist durchaus da. Wir fragen ja jeden Tag immer, was sind eigentlich die wichtigen Themen, die ihr wahrnehmt. Und dann, wenn das überhaupt kein Interesse hätte, würden ja viele sagen, auch weiß ich nicht. Aber das finden kaum jemand, der sagt, ich uns kein Thema nennen kann. Wir lassen uns immer drei Themen nennen und das sprudelt richtig. Wir fragen auch nach der Priorität von Problemen. Auch da kriegen wir immer Antworten. Und das zeigt also, dass die Menschen durchaus auch an Themen interessiert sind.
Lassen Sie mich da nochmal ein bisschen nachhaken und vielleicht auch nochmal auf die bayerische Situation eingehen. Sie haben ja vorhin auch gesagt, unter Söder würde die Welt ein bisschen anders ausschauen. Aber jetzt ist es ja so, dass bei der Bundestagswahl auch die CSU jetzt unter 30% gefallen ist, was ja für Bayern wirklich ein ungewöhnliches Ergebnis ist. Ist es klassisch der Sog oder ich hänge es noch an andere Frage dran? Den Meinungsforschungsinstituten wird ja unter anderem auch vorgeworfen, dass sie mit ihren Zahlen eine bestimmte Richtung suggerieren und dann diese These, die dahinter steckt, dass Menschen gern auf der Seite der Sieger sind. Also wenn in dem Moment, wo zum ersten Mal die SPD die CDU-CSU überholt hat, dass dann auf einmal eine Bewegung einsetzt, wo Leute sagen, nee, also dann wähle ich lieber die SPD, weil ich will ja nicht bei den Verlierern sein. Also das wären so die zwei Punkte, die mich interessieren würden. Einmal ist es der Sog in Bayern, der mit nach unten zieht, und bundesweit gibt es wirklich so eine Bewegung, dass Menschen für sich entscheiden, ich will lieber auf der Seite des Siegers sein, bevor ich auf der Seite der Verlierer bin.
Also ich glaube, der eine Aspekt ist, dass ja die Frustration in Bayern über die Nominierung von Laschet noch extrem größer war, als es im Rest der Republik war, so dass hier tatsächlich man, ich sag mal, flapsig wieder doch sauer ist und deshalb sagt, dann wähle ich die eben nicht. Ich kann die CSU nicht wählen mit einem Kanzlerkandidaten Laschet, der ja dann Kanzler würde. Ich glaube, das ist hier der Ärger, der bei vielen CSU-Anhängern zu finden ist, und deshalb fällt die CSU auch in Bayern jetzt unter die 30%-Marke. Das ist aber auch wirklich in erster Linie dem Kandidaten wieder geschuldet, den man so negativ bewertet, und die CSU hat es jetzt schwer, glaube ich, klar zu machen, dass die Bayern-Interessen oder Interessen Bayerns mit der CSU vertreten werden sollen. Da müsste die CSU stark werden. Da ist das Hemmnis jetzt und die Hürde durch Laschet zu groß, als dass man dann doch sich aufrafft, die CSU zu wählen. Der zweite Aspekt, den Sie genannt haben, dieser sogenannte Bandwagon-Effekt, dass man eben auf Seite des Siegers sein will, das wird zwar immer wieder behauptet, sowas gäbe es, obwohl auf der anderen Seite auch die These vertreten wird. Es gibt auch einen Mitleidseffekt, dass man eine Partei wählt, die eben schlecht wegkommt. Beides schließt sich generell ja aus. Und insgesamt wissen wir aus vielen Untersuchungen, dass es einen solchen Effekt eigentlich nicht gibt. Auch der akademische Kollege Frank Brettschneider der Universität Stuttgart-Hohenheim hat bei den letzten Bundestagswahlen immer noch mal das sehr sorgfältig untersucht und kommt zu dem Schluss, es gibt eigentlich keinen Einfluss von veröffentlichten Umfrageergebnissen. Und daraus kann man ja nur die Information hernehmen, wer vorne liegt. Es gibt also keinen Einfluss von veröffentlichten Umfrageergebnissen auf die Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse und letztendlich die Entscheidung bei der Wahl. Es gibt ja auch, wenn wir nach USA gucken, da sehen wir in Florida nicht das Ergebnis schon vor. Und die Kalifornier haben sich noch nie davon beeinflussen lassen, was an der anderen Küste schon gewählt worden ist. Wir haben in Deutschland auch Nachwahlen gehabt, in einzelnen Bundestagswahlkreisen, wenn ein Kandidat gestorben war. Und selbst unter dem Eindruck des Ergebnisses, also nicht nur von Umfragen, haben die Menschen dann in dem jeweiligen Wahlkreis der Tendenz nachgewählt und nicht anders gewählt, obwohl das Ergebnis feststand. Also diesen Bandwagon-Effekt gibt es eigentlich so nicht. Also das kann man ausschließen, dass auch die Bayern jetzt die SPD wählen, weil sie beim Sieger sein wollen. Sie wählen die CSU nicht wegen Herrn Laschet.
Da würde ich einmal gerne nachhaken mit Blick auf die Landtagswahl, die vor gar nicht allzu langer Zeit in Sachsen-Anhalt stattgefunden hat. Da hieß es ja auch, naja, vielleicht war es dann der Mitleidseffekt, der, den Sie gerade ausgeschlossen haben, der CDU in dem Fall zu Pass kam. Da war ja vorher so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und CDU, um sozusagen die stärkste Partei kolportiert wurden. Auch durch Demoskopen konnte man der Meinung sein, es würde knapp. Es war dann alles andere als knapp, das Wahlergebnis. Also wie ist dann da die Erklärung eines Experten für so eine doch relativ signifikante Abweichung von der vorher vorhandenen Umfragelandschaft und dem tatsächlichen Wahlergebnis?
Da muss man, glaube ich, nochmal deutlich unterscheiden, was die Umfragen vor der Wahl anbelangt. Es gab 4 Umfragen von 2 seriösen Instituten und von 2, die man nicht als seriös bezeichnen kann. Und es war unverantwortlich von beiden, dass mir ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und CDU vorhergesagt hat. Das gab es nie. Und 28% für die AfD, was hier gesagt worden ist, vor allen Dingen von einem Institut, was ich gar nicht als Institut bezeichnen würde, namens Civey, das ist unverantwortlich gewesen, das stimmte nie und das wäre ein Rechtsruck sondergleichen gewesen, wenn ein solches Ergebnis zustande gekommen wäre. Was aber auch unverantwortlich ist, wenn ich das mir hier erlauben darf zu sagen, dass die Medien das aufgegriffen haben und nicht nachgeprüft haben, wer sagt denn sowas? Ist das überhaupt plausibel, dass sowas da ist? Und es gab ja 2 Institute, die seriös sind, die für die öffentlich-rechtlichen Anstalten arbeiten, Infratest, DIMAP und die Forschungsgruppe, die eben dieses Kopf-an-Kopf-Rennen nicht hatten. Die hatten zwar auch nicht den hohen Anteil der CDU mit 37%, die Forschungsgruppe hatte 30%, aber diese Abweichung, die gab es immer, die wird es immer wieder geben, denn wir können keine exakten Prognosen liefern. Und das fing schon 1965 an, wenn Sie daran denken. Damals haben auch die damals tätigen Institute ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Willy Brandt und SPD und Ludwig Erhard und CSU vorhergesagt. Am Wahlabend hatte die Union einen Vorsprung von 8 Punkten. Ich kann Ihnen auch Wahlen nennen, wo wir uns extrem getäuscht haben. Also das wird immer wieder vorkommen, das kam immer vor. Und so war es auch in Sachsen-Anhalt. Und dass aber diese Differenz zustande kam, das hatte, glaube ich, folgenden Grund, dass Herr Haselhoff einen klaren Abgrenzungswahlkampf nach rechts geführt hat. Das Vorbild hatte er bei Herrn Woidke in Brandenburg und bei Herrn Kretschmann in Sachsen, die beide in der letzten Phase ihrer Landtagswahlkämpfe sich ganz hart und klar gegen rechts abgegrenzt haben. Das führte zur Mobilisierung in Brandenburg von SPD-Wählern. Woidke hat für die SPD mehr Stimmen herausgeholt als bei der letzten Bundestagswahl und Kretschmann in Sachsen hat für die CDU in Sachsen auch mehr Stimmen herausgeholt als die CDU bei der Bundestagswahl 2017. Den gleichen Effekt hatten wir in Sachsen-Anhalt. Da sind viele, die auch zunächst von der CDU vielleicht zu den Grünen tendierten, wieder doch zur CDU zurückgekommen, sodass sie eben nicht nur 30, sondern 37% bekommen hatte.
Darf ich da bei diesem Abgrenzungswahlkampf mit Blick auf die jetzige Bundestagswahl nochmal einhaken? Es ist ja jetzt gerade so ein Reload der Rote Socken-Kampagne zu beobachten von Unionsseite. Inwieweit ist aus Ihrer Perspektive mit Ihrer Erfahrung und dem Blick auf vergangene Wahlen sowas zielführend? Also es ist ja im Grunde eine Angstmache, ich sage jetzt mal, die nicht so ganz seriös ist, weil ja Olaf Scholz auch klar sagt, wenn bestimmte außenpolitische Parameter nicht eingehalten werden, dann ist die Linke überhaupt nicht sozusagen geeignet für Sondierungen oder gar für Koalitionsgespräche. Aber die Union fährt ja ziemlich intensiv auf diesem Thema rum. Söder ist da sehr entschieden, Laschet tut es natürlich auch. Auch in dem ersten Triell war das zu beobachten. Also ist das was Erfolgsversprechendes aus der Unionsperspektive? Kann man da noch ein paar rüberziehen?
Also was sicherlich richtig ist, wenn man sich klar auch als Union gegen rechts abgrenzt. Die AfD ist eine Partei, die von der großen Mehrheit des Menschen, der Menschen, das sind 90% der Wahlberechtigten, abgelehnt wird. Mit denen will niemand was zu tun haben. Es gibt nur diese 10%, die eben anfällig sind für ein rechtsradikales, völkisches, fremdenfeindliches Weltbild. Die gab es immer, dieses Potenzial, und die wählen jetzt die AfD. Aber die AfD vertritt eben nicht das Volk, wie sie das vorgibt. Ein solches Feindbild, wie man gegenüber der AfD aufbauen kann und aufbauen sollte als demokratische Partei, kann man mit der Linkspartei nicht mehr machen. Also da gibt es deutliche Unterschiede in der Beurteilung. Was früher mit der Roten Socken-Kampagne mal funktioniert hat, funktioniert heute so nicht mehr. Man muss also das schon differenzierter machen, dass man ein bisschen Angst schürt, auch mit dieser Kombination Grüne und Linke, Stichwort Verbotspartei und Ähnliches. Da könnte man noch ein bisschen mit vielleicht Punkten, aber mit einer lupenreinen Furcht gegenüber der Linkspartei wird das nicht mehr so funktionieren.
Das führt ja automatisch zu der Frage, wir haben jetzt noch 3 Wochen bis zur Bundestagswahl. Wie schätzen Sie es ein? Ist überhaupt noch was drehbar? Sie haben ja vorhin auch gesagt, okay, bei solchen Meinungsumfragen, dass durchaus eine relative Spanne drin ist. Also vorhin waren es ja 30-37, also bei 37% für die CDU, 30% waren prognostiziert. Ist noch was drehbar? Ist es über Themen noch drehbar? Oder ist es aus Ihrer Sicht wirklich so auf der Zielgeraden? Sie haben auch die hohe Zahl der Briefwähler erwähnt. Ist es schon auf der Zielgeraden und sozusagen die SPD auf dem Gewinnergleis und für die CDU-CSU geht es noch weiter bergab?
Wir haben, wenn wir nochmal auf das Beispiel Sachsen-Anhalt gucken, natürlich eine andere Situation, dass bei Landtagswahlen und auch gerade bei Landtagswahlen in Ostdeutschland die Wahlbeteiligung deutlich niedriger ist. Das heißt, hier war auch das Potenzial für die CDU aus dem Lager der Nichtwähler, die eben auch Unmut haben und aus Unmut nicht zur Wahl gehen, auch nicht, aber nicht radikal wählen wollen, hier noch ein paar auch mit zu mobilisieren. Bei der Bundestagswahl jetzt ist ja der Anteil der Nichtwähler deutlich niedriger und wir haben in allen Umfragen jetzt einen Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen, der etwa dem entspricht, was auch der Zahl der Nichtwähler bei der letzten Bundestagswahl entspricht. Wir haben 23,8% Nichtwähler 2017 gehabt und auch jetzt würde ich eher vorhersagen, dass wir auch in der Größenordnung sind und nicht deutlich mehr Nichtwähler haben. Das heißt, das Potenzial für die CDU ist deutlich geringer. Das einzige Potenzial, was ich noch sehe, ist, dass ein Teil der 2017er Wähler der CDU sich noch nicht endgültig entschieden hat, die CDU nicht zu wählen. Also hier ist noch eine gewisse Verschiebung denkbar. Andere Potenziale sehe ich im Augenblick nicht, es sei denn, man holt noch wieder zur FDP-Abgewanderte zurück, zur SPD-Abgewanderte zurück. Aber das ist schwer.
Eine andere Stoßrichtung ist die meiner nächsten Frage. Wir haben eine Angela Merkel-Ära, 16 Jahre lang während, jetzt fast hinter uns, wo wir ruhig durch das doch durchaus turbulente Fahrwasser der Politik geführt wurden. So wird es ja auch immer skizziert, diese Ära. Bei Olaf Scholz hat man jetzt gerade so einen Eindruck, inklusive rautenähnlicher Bewegungen. Er kopiert Angie Statsam. Entspricht es dem Bedürfnis der Wählerinnen und Wähler? Das würde so ein bisschen die These, die Sie gerade eben gemacht haben, untermauern. Bei den Grünen ist im Hintergrund immer so dieses Thema Verbotspartei, also so eine Angst vor Einschränkungen. Olaf Scholz macht es ja eigentlich ganz cool und sagt, lasst mich mal machen, ich kann es ja eh schon, ich war Finanzminister, eigentlich habe ich alles gemacht und Angie hat es abgenickt, aber ich war ja schon immer so ein maßgeblicher Lotse an Bord und mit mir bleibt es ruhig. Also ist das was den Wähler mehr anspricht als Veränderung, die Grünen? Und da wird ja dann die Zusatzfrage, warum wird es dann Laschet nicht? Der steht ja noch mehr für ein Weiter-so als Scholz. Also wie bringe ich das? Das bringe ich in meinem Kopf nicht zusammen.
Das eine ist sicherlich es richtig, dass Scholz und damit auch die SPD, die ihm ja im Augenblick noch folgt, taktisch richtig handelt, wenn sie keinen radikalen Politikwechsel propagiert. Das wollen die Menschen nicht und ich verstehe nicht, warum immer Parteien glauben, man müsse einen radikalen Politikwechsel propagieren, dann würde man gewählt. Denn dieses Bedürfnis besteht nicht. Es ist eher ein Bedürfnis nach Kontinuität, nach Stabilität und das war ja auch das Geheimnis von Angela Merkel, dass sie diese Stabilität immer garantiert hat oder die Menschen glauben, dass sie das garantiert und deswegen hat sie auch so gute Wahlergebnisse erzielt. Und wenn Scholz jetzt dann diese Kontinuität im Prinzip bedient, ist das absolut richtig. Sie haben recht, Laschet bedient es auch, aber hier kommen einfach die Zweifel wieder an seiner Person, ob er das kann. Das ist ja das Hauptproblem bei Laschet. der hier eigentlich auch in Nordrhein-Westfalen ihm zeigt, dass er regieren kann, aber man glaubt es ihm nicht mehr. Nicht, das ist so festgefügt, dass das schon das Laschet-Bild, ob es objektiv stimmt oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Das subjektive Urteil ist, dass es über ihn gefällt, und deswegen kann er von dieser Propagierung einer Kontinuität nicht propagieren. Scholz hingegen schon.
Und das Ende der Volksparteien, auch so ein Schlagwort, das wir gerne und häufig schreiben. Ich habe mal irgendwann politische Wissenschaften studiert, da habe ich viel über Volksparteien gelernt, und die gab es damals auch noch, rund 3 Jahrzehnte her. Jetzt darf man ja in der Tat Zweifel hegen, ob dann Parteien, die sich so um die 20% bewegen, noch diesen Status genießen. Hat der Meinungsforscher dazu eine Haltung? Wir laufen jetzt ja auf ein sehr stabiles, vielleicht, wenn man die Linken mal außen vor lässt, vielleicht stabiles 6-Parteien-Parlament hinaus. Und es gibt ja nur noch Koalitionen von mindestens 3 Parteien. Alles andere ist Stand heute rechnerisch unmöglich. Verabschieden wir uns von dieser lange auch als stabilisierender Faktor empfundenen Ära der Volksparteien in der Bundesrepublik?
Ich muss gestehen, dass ich hier tatsächlich diese Befürchtung habe, weil die beiden Volksparteien oder früher zu Recht als Volksparteien bezeichneten Parteien Union und SPD hier eine wesentliche Funktion hatten bei der Etablierung der Demokratie nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus. Wir wissen ja, der erste Versuch in der Weimarer Republik ist nicht nur kläglich, sondern katastrophal gescheitert. Und nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus war es ja auch nicht selbstverständlich, dass die Deutschen zu Demokraten wurden, oder wie es Barnes, der amerikanische Soziologe, mal formuliert hat, vom Untertan zum Staatsbürger geworden sind. Und um das zu erreichen, und die Demokratie ist ja jetzt verinnerlicht von der großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, um das zu erreichen, brauchte man die beiden großen Parteien. Und die haben ja Bindekraft entfaltet. Die haben bis Anfang der 80er Jahre zum Teil 80% der Wahlberechtigten gewonnen. Nicht nur der Wähler, der Wahlberechtigten. Und das ging ja schon deutlich zurück, auch ohne dass die AfD überhaupt da war. Bis 2009 haben nur noch 40% der Wahlberechtigten SPD oder CDU oder CSU gewählt, 2017 auch. Und jetzt ist er zu befürchten, wenn das Wahlergebnis in etwa so kommt, wie die Stimmungen das jetzt andeuten, dass nur noch ein Drittel der Wahlberechtigten Union oder SPD wählt. Das heißt, das Ende der Volksparteien wäre am 27. September endgültig eingetreten. Und wir haben die Gefahr einer Zersplitterung des Parteienwesens, was man ja vermeiden wollte nach den Erfahrungen der Weimarer Republik, wo wir ja keine Stabilität hatten, wo wir 23 Regierungen hatten. Das muss man sich mal vorstellen, in so kurzer Zeit. Die längste war 586 Tage, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Amt von Hermann Müller, und die kürzeste 48 Tage. Das ist ein Verhältnis, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und wir haben eine Zersplitterung des Parteienwesens dann und die Stabilität und die Statik des gesamten politischen Systems sehe ich durchaus für gefährdet an. Auch eine Dreierkoalition gab es ja auf Bundesebene bisher nicht. Und auch da ist ja ist die Frage, wie stabil ist eine solche Regierung? Und auch wenn so viele Parteien kandidieren wie jetzt neben den etablierten Parteien, 48, das ist ja eine Zersplitterung auch des Parteienwesens, die wir im Übrigen auf kommunaler Ebene ja schon beobachten können, weil dort die Sperrklausel weggefallen ist. Und wenn Sie in die Kommunalparlamente gucken, dass da jetzt so viele Parteien und Grüppchen und Querulanten vertreten sind, das haben wir ja auch schon sehr sorgfältig untersucht, weil ich mich mit der kommunalen Politikebene auch intensiv beschäftige. Das führt zu einem großen Unmut und auch dazu, dass die Wahlbeteiligung bei kommunalen Wahlen ja flächendeckend fast überall unter 50% inzwischen gesunken ist und in einigen Ländern wie und Städten nur noch 30% bei Kommunalwahlen zur Wahl gehen, bei Oberbürgermeisterwahlen, obwohl man sagt, das ist also gut, dass wir die direkt wählen können, da geht dann auch kaum einer noch hin. Und da haben wir ja eine Entwicklung beobachten, die negativ ist aufgrund dieser Zersplitterung des Parteiensystems. Also das macht mir unterm Strich wirklich Angst, dass die Volksparteien ihre Bindekraft verloren haben und hier etwas sich neu entwickelt, was wir noch nicht richtig einordnen können. Aber das habe ich Furcht vor, weil ich ja in meiner Biografie auch erlebt habe, wie mühsam es war, die Demokratie in Deutschland zu etablieren, und dass da habe ich Angst, dass wir, ich will nicht die Weimar hier an die Wand als Horrorszenario malen, aber ein bisschen Furcht habe ich davor schon.
Sehr nachdenkliche Worte, ich kann das nachvollziehen. Ich würde einmal noch nachhaken wollen. Glauben Sie, dass es jetzt schon bei dieser Wahl auch für die Erststimmen Folgen haben wird? Es wird ja allgemein prognostiziert, geht's wieder auf Bayern zurück, da waren die Stimmkreise eine teilweise hundertprozentige Bank der CSU. Inzwischen gelingt es den Grünen manchmal, in diese Phalanx einzubrechen. Ganz früher war es auch mal die SPD, die in Ballungszentren ein oder zwei Mandate holen konnte. Jetzt mit Blick auf diese Wahl wird ja erstmals prognostiziert, ohne dass das jetzt sonderlich gefestigt aus meiner Sicht ist. Es könnte bei den Direktmandaten mehrere Ausrutscher in dem Sinn geben, dass die großen Parteien, SPD und Unionsvertreter, immer das Näschen vorn haben. Es gibt ja durchaus Wahlkreise, die von den Linken dominiert werden, auch ein paar wenige von den Grünen. Aber glauben Sie, dass das diesmal signifikant sich verändert? Hätte dann ja Folgen auch für die Größe des Bundestags unter Umständen, in dem Fall positive, weil es dann weniger Überhang- und Ausgleichsmandate gäbe.
Ja, es ist in der Tat schwierig, hier die Mandate zu berechnen. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass auch der Bundeswahlleiter am Wahlamt, wenn die Stimmen ausgezählt sind, die Mandate noch nicht benennen kann. Das ist eigentlich eine unmögliche Geschichte. Aber das müsste eigentlich der Bundestag sich mal wirklich vornehmen und darüber ernsthaft nachdenken. Aber was wir jetzt machen, ist ja eine Modellrechnung. Wir haben ja auch bis 2013 für RTL, als RTL das noch finanzierte, Hochrechnung gemacht. Waren im Übrigen, wenn ich das in Klammern als kleine Werbung mal einblenden darf, bei den letzten Bundestagswahlen 2002, 2005, 2009, 2013 mit unseren 18 Uhr Prognosen besser als die öffentlich-rechtlichen, mit einem viel geringeren Budget, was wir kriegten. Und da mussten wir ja auch die Mandate berechnen anhand eines Modells, weil wir das ja vom Bundeswahlleiter nicht erfahren konnten. Und mit diesem Modell berechnen wir auch jetzt die Mandate und wir sehen, dass wir tatsächlich auch bei den Direktmandaten, wenn wir das aber nur modellartig umrechnen, eine Verschiebung haben, weil auch die Union weit über 100 Direktmandate weniger bekommen würde, wenn das Ergebnis jetzt so kommt, wie die Umfragen zeigen. Und auch in Bayern wird das natürlich bei der Stärke der CSU, der bisherigen, nicht so stark durchschlagen. Aber was ich schon sehe, ist, das sind Modellrechnung. Wir können nicht für jeden einzelnen Wahlkreis sagen, da wird es so und so aussehen. Aber was ich glaube, dass jetzt die Frage der Kandidaten wichtiger wird und die Wahlberechtigten wirklich genauer hingucken, wer kandidiert denn in meinem Wahlkreis. Das gibt aber auch den Kandidaten eine Chance, sich zu profilieren. Und gerade auch in Bayern, glaube ich, müssten die CSU-Direktkandidaten nicht darauf setzen, dass sie automatisch, weil sie CSU-Kandidaten sind, wie in der Vergangenheit gewählt werden, sondern sie müssen kämpfen, sie müssen sich als Person bekannt machen in einem Wahlkreis und dafür werben, dass man sie wählt. Ich glaube, da gucken die Wahlbürger diesmal deutlicher hin, wer kandidiert denn in meinem Wahlkreis, bevor sie ihre Stimme abgeben. Ich vermute, dass das Stimmensplitting, also der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme, größer wird als bei den letzten Wahlen.
Eine Nachfrage zu einem bayerischen Phänomen, das sich anschickt, Berlin zu erobern. Hubert Aiwanger hatten wir vor kurzem hier in diesem Podcast zu Gast, bayerischer Wirtschaftsminister, stellvertretender Ministerpräsident. Manche sagen, ein größenwahnsinniger Mann, der sich selbst überschätzt. Er selbst kokettiert mit einem Posten in einer künftigen Bundesregierung und sieht es mehr oder weniger als gesetzt an, die 5%-Hürde zu knacken. An den 3 Direktmandaten dürfte er sich die Zähne ausbeißen. Ist es in irgendeiner Form realistisch zu glauben, dass die Freien Wähler bundesweit die 5%-Hürde überspringen?
Also ausgeschlossen ist das nicht, aber wir sehen es im Augenblick nicht. Wir fragen ja, wir gucken uns ja auch immer genau an, welche Parteien werden genannt unter den 9% der sonstigen, die wir im Augenblick messen. Und da liegen die Freien Wähler immer noch bei uns auch unter 3% und kommen nicht in die Nähe der 5%. Man muss ja sehen, die Freien Wähler sind zunächst mal ein bayerisches Produkt. Sie waren auf kommunaler Ebene tätig, haben sich dort bekannt gemacht und dort auch Vertrauen gewonnen. Dann haben sie den Sprung in den Landtag geschafft. Das ist ja sonst bis auf Rheinland-Pfalz nur nirgendwo richtig passiert. Also die Freien Wähler sind außerhalb Bayerns nicht so eine Parteienmarke, dass man sie wählen würde. Und im Augenblick sehe ich eigentlich wenig Chancen für die Freien Wähler, dass sie an die 5% bundesweit herankommen können.
Wunderbar. Vielen Dank erstmal, Herr Professor Göllner. Wir sind so ziemlich am Ende des Podcasts. Es gibt natürlich, wenn wir so einen Experten für Meinungsumfragen und auch so einen Blick in die Zukunft haben, dann gibt es noch eine Frage, die müssen alle unsere Gäste beantworten. Und natürlich wissen wir, dass wir jetzt einen Profi im Podcast haben, nämlich der erste FC Nürnberg, eine Fußballmannschaft, die im Moment in der zweiten Bundesliga spielt. Da möchten wir beide natürlich wissen, wann wird es denn dem ersten FC Nürnberg Ihrer Sicht nach gelingen, wieder in der Bundesliga zu spielen? Welche Saison? Wie lange müssen wir noch warten? Sagen wir es mal so lang. Was ist denn Ihre Prognose?
Ich muss gestehen, dass ich alter Schalke-Fan bin.
Das sind wir ja drüber im Geiste.
Und dass ich deshalb aber auch an Traditionsclubs irgendwie glaube und deswegen auch ein bisschen hoffe, dass sowohl Schalke als auch Nürnberg irgendwo wieder in der ersten Liga zu finden sind. Wie lange es dauert, kann ich aus der Distanz natürlich schwer beurteilen. Das können Sie aus der Nähe etwas besser beurteilen. Aber wenn ich das so offen sagen darf, ist eigentlich eine gewisse Hoffnung, dass solche Traditionsclubs auch wieder zu finden sind in der ersten Liga.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir sagen vielen, vielen Dank für Ihre wirklich spannenden Aussagen zur Wahl. Und nach der Wahl sind wir ja schlauer, ob das alles richtig war. Deswegen vorab mal herzlichen Dank für die Einschätzungen. Und wir freuen uns, dass wir in Kontakt bleiben und uns gelegentlich auch widersprechen.
Okay. Super, vielen Dank.
Ja, tschüss.
Danke sehr. Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.